Kräuterwelten.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Für diese Episode hatte ich euch die Klosterfrau Melissengeist versprochen. Tatsächlich hatte ich aber in den letzten Tagen so meine Zweifel, ob das noch passend ist. Denn irgendwie ist da draußen schon ein bisschen Frühling, was nicht unbedingt zum aktuellen Datum passt. Aber ich glaube, wir können uns darauf verlassen, dass wir nochmal eine kurze Rückkehr des Winters bekommen, egal ob mit oder ohne Schnee. Und bevor dann wirklich alle Frühlingspflänzlein aus der Erde spitzeln und wir gleich wieder ins Sammelfieber verfallen, mache ich heute, wie versprochen, die Klosterfrau Melissengeist. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wann oder bei wem ihr als allererstes diese blaue Verpackung mit den Nonnen darauf gesehen habt? Jetzt fliegen, glaube ich, gerade jede Menge Omas, Opas oder Großtanten und ähnliches durch so manch einen Kopf. Bei mir war es tatsächlich eine Nachbarin, die einen Stock höher gewohnt hatte und deren Hauptbeschäftigung war, die Vögel in der kleinen Gartenanlage vor dem Haus bei Wind und Wetter zu füttern. Sich selbst tat sie täglich Gutes, indem ihr der Vorrat an Klosterfrau Melissengeist wohl nie ausging. In ihrem Fall war es allerdings ein bisschen des Guten zu viel. Eine ordentliche Fahne hing immer im Aufzug, wenn sie ihn vorher benutzt hatte. Lustigerweise höre ich mehr solcher Geschichten, wenn ich nachfrage. Und nicht ganz selten kommt dann der Nachsatz: Aber meine Oma, mein Opa, die hatten keinen Alkohol getrunken. In den meisten Fällen hört man aber deutlich die Ironie hinter diesem Satz. Aber mal ganz ehrlich, dass sich Ihr Produkt seit über 220 Jahren auf dem Markt behaupten kann, dafür dürfte sie sich schon feiern lassen. Genau, sie. Wer ist sie denn überhaupt? Sie hieß Maria Clementine Martin und wurde am 5. Mai 1975 in Brüssel geboren und war zuerst einmal nur eine Offizierstochter. Mit 17 trat sie dann in einen Marienorden, das Kösfelder Konvent der Annunziantinnen, ein. In diesem Kloster arbeitete sie in der Krankenpflege und kam dadurch auch mit der Klostermedizin in der Klosterapotheke in Berührung. Und hier entstand auch ihr Melissen- oder Karmeliterwasser. Und wenn die Politik ihr nicht einen Strich durch die Rechnung oder ihr überschaubares Leben gemacht hätte, wäre sie wahrscheinlich nie zu der erfolgreichen Kauffrau geworden, die sie später nun mal wurde. Denn nur 3 oder 4 Jahre nach ihrem Eintritt ins Kloster wurde eben dieses Kloster ein Opfer der Säkularisation, also der staatlichen Einziehung von kirchlichen Besitztümern. Sie musste sich eine neue Bleibe suchen und ging vorübergehend in ein Kloster bei Gronau. Dummerweise war das aber eigentlich ein Kloster der Franziskanerinnen. Und weil der kleine Kampfzwerg, Napoleon genannt, verfügt hatte, dass alle Franziskanerklöster aufzulösen seien, hatte sie bald auch hier keinen Platz mehr. Und so zog sie weiter, nach Belgien. Was sie in den Jahren, die sie dort verbrachte, genau machte, ist nicht so eindeutig bekannt. Gestritten wird beispielsweise in den Quellen, wen sie nach der Schlacht bei Waterloo denn gepflegt hatte. Die einen sagen, verwundete deutsche Soldaten, möglicherweise auch schon während der Schlacht. Die anderen halten eher an ihrer Meinung fest, sie wäre in preußischen Lazaretten tätig gewesen und hätte dafür auch eine stattliche Leibrente vom König Friedrich Wilhelm bekommen. Dann kamen 6 Jahre, die sie nach ihren eigenen Angaben in einem Konvent der Karmelitinnen gelebt hatte. Und von dort zog es sie dann aber für 4 Jahre weiter nach Münster. Was sie dort genau getan hatte, ist ebenfalls nicht bekannt. Allerdings wurde dort gegen sie wegen medizinischer Pfuscherei und Quacksalberei ermittelt. Und erstaunlich, wie sich auch nach über 200 Jahren der gleiche Grund auch heute noch finden lässt. Sie bat nämlich mit offiziellen Eingaben darum, ihr Heilverfahren gegen Fistel- und Krebsschäden anwenden zu dürfen. Über den Ausgang der Ermittlungen finden sich aber wohl keine Aufzeichnungen. Ebenso wenig wie Belege zu einem im St. Anna-Kloster in Kösfeld angewandten Heilverfahren gegen Fistel- und Krebsschäden. Doch mitnichten ließ sich diese junge Frau unterkriegen. Sie ging weiter nach Köln und pflegte aller Wahrscheinlichkeit nach dort den Krankenhausbesitzer, in dessen Haus sie wohnte. Und geschäftstüchtig war sie auch. Sie begann in diesem Haus nicht nur den alten Herrn zu pflegen, nein, sie begann auch mit der Destillierung von Kölnisch Wasser, das auch in der Zeitung beworben wurde. Sie bewarb es als ein sich selbst empfehlendes, echtes Kölnisch Wasser. Und damit auch alles seine Ordnung hatte, damals nicht anders als heute, ließ sie ihre Unternehmensgründung im städtischen Magistratsregister, heute Handelsregister, eintragen. Sie gab ihrem Unternehmen den Namen Maria Clementine Martin Klosterfrau. Ihre Geschäfte schienen gut zu laufen. Sie zog innerhalb Kölns um und mietete ein Haus. Ein Haus, das sie später auch kaufte. Und hier wurde sie dann so richtig aktiv. Zum ersten Mal bewarb sie den von ihr hergestellten Karmelitengeist. Doch nicht nur den, natürlich auch weiterhin das Kölnisch Wasser, ein Lavendelwasser und auch einen Essig. Der Name des Essigs ist sicherlich so manch einer oder einem von euch bekannt. Es ist der Essig der vier Diebe. Dieser sollte vor pestartigen Krankheiten schützen. Der Ursprung des Namens findet sich in Schilderungen, nach denen während der französischen Kriege Plünderer sich mit diesem Essig eingerieben hatten, bevor sie auf die Schlachtfelder zogen, um dort die Leichen zu plündern. Der Essig hätte sie vor der Pest und vor anderen Krankheiten beschützt. Während all der Lektüre zu dieser besonderen Nonne hat sich aber eines bei mir ganz ordentlich verändert, nämlich meine Sicht auf diese Klosterfrau. Zuvor, ohne mich groß um Literatur zu ihr zu bemühen, außerdem dieses Bild der drei Nonnen auf der Packung vor Augen, stellte ich mir immer eine ganz zarte, zurückgezogen lebende Nonne versteckt in irgendwelchen Klostergärten und Apotheken vor. Eine sanftmütige und sich für das Wohl der Mitmenschen hingebende Person. Und jetzt? Alles, was ich so recherchiert habe, ich sehe auf eine tatkräftige Frau, die jung bereits ihren Weg gegangen ist und sich auch durch viele Fallstricke nicht hat beirren lassen. Ihr Hauptaugenmerk war aber wohl auf ihr Karmeliten- oder Melissenwasser gerichtet. So versuchte sie, eine Prüfung und Bescheinigung der Qualität des von ihr vertriebenen Melissenwassers durch die königliche Medizinalbehörde zu erreichen. Sie gab dabei wohl an, dass sie über einen längeren Zeitraum als Fabrikantin in einem Kloster tätig gewesen sei, das sich mit diesem Karmelitenwasser finanzierte. Dass in dem von ihr angeführten Kloster, wie auch in einem weiteren von ihr genannten, das Karmelitenwasser überhaupt hergestellt wurde, darüber streiten sich aber die Geister bzw. die Forscher. Was aber sicher ist, sie war in der Lage, einen Melissengeist herzustellen, der mit einem renommierten und marktbeherrschenden Produkt aus Regensburg vergleichbar war. Ihr Antrag bei der Medizinalbehörde wurde aber trotzdem abgelehnt, mit der Begründung, eine chemische Analyse sei nicht möglich und außerdem könne jeder Apotheker das Wasser herstellen und die Behörde sehe in Rezepturen von Klostergeistlichen keine notwendige Relevanz. Sie musste diese Entscheidung hinnehmen, ließ sich jedoch etwas anderes einfallen. Gut ein Jahr nach dem ablehnenden Bescheid wandte sie sich an König Friedrich Wilhelm III., den sie bat, den preußischen Adler auf ihrem Produkt führen zu dürfen. Wahrscheinlich aufgrund ihrer Verdienste In und nach der Schlacht von Waterloo wurde ihr, wie nur wenigen Kölner Betrieben, dieses Privileg gewährt. Das wiederum aber rief, wie nicht anders zu erwarten, Neider auf den Plan. Beispielsweise der Unternehmer Johann Maria Farina, der sich ebenfalls, aber vergebens, um dieses Privileg bemüht hatte. Er machte ihr das Leben schwer, da er meinte, in seiner Spitzfindigkeit etwas entdeckt zu haben, was gegen das Privileg verstoße. Maria Clementine Martin würde nicht nur den preußischen Adler verwenden, sondern das ganze mittlere Wappen Preußens. Und das sei durch ihr Privileg nicht abgedeckt. Es gab Streitereien, aber letztendlich erhielt sie die Zustimmung für das Verwenden des vollständigen Wappens. Und so wuchs und wuchs ihre Position in der Unternehmerwelt und ihre Marktposition verfestigte sich sowieso. Daher hinterlegte sie beim Rat der Gewerbeverständigen der Stadt Köln ihr Fabrikzeichen. So ein bisschen wie Markenanmeldung heute. Und beantragte, diesmal bei der preußischen Regierung, das ausschließliche Recht zur Herstellung und Vertrieb des Produktes Melissengeist und auch die Anerkennung als Arznei. Ja, ihr hört richtig. Der Melissengeist war bis dato im Verkauf für sie als Nicht-Apothekerin nämlich nur als Parfüm zulässig. Der Antrag wurde, wie abzusehen war, ebenfalls abgelehnt und für diese Entscheidung nahm sich die Regierung stattliche 3 Jahre Zeit. Weiterhin durfte sie den Melissengeist nur als Parfüm bzw. Kosmetikum vertreiben. Heute würde mir da auch so das ein oder andere Mittelchen einfallen, das nur als Kosmetikum vertrieben werden darf, obwohl es hervorragend als Arznei verwendbar wäre. Nicht anders als schon vor über 200 Jahren. Und die Streitereien und Neidereien unter den Herstellern gingen weiter. Weil es sozusagen unter der Hand immer wieder als Heilmittel angepriesen wurde, zeigten sich die Hersteller untereinander an. Angeblich hätte es aber keine Anzeige gegen Maria Clementine gegeben, denn sie genoss aufgrund der Erlaubnis zum Führen des Wappens eine gewisse Protektion. Sie wiederum zeigte jedoch eine Mitbewerberin an, die den Melissengeist aus Regensburg mit, heute würde man sagen, medizinischem Beipackzettel vertrieb. Die Anzeige war erfolgreich und keiner hinterfragte, warum sie das Gleiche mit ähnlichen Papieren tat. Sie tat auch viel, um international bekannt zu werden, außerhalb des Einzugsgebiets von Köln. Dazu nahm sie beispielsweise an Messen teil und schaltete regelmäßig Anzeigen zu ihrem Melissengeist. Auszeichnungen erhielt ihr Melissengeist leider erst nach ihrem Tod. Die erste Auszeichnung bekam der Melissengeist auf der Londoner Weltausstellung im Hyde Park. Ihr Grab auf dem Melatenfriedhof, auf dem sie unter großer Anteilnahme beigesetzt wurde, steht heute unter Denkmalschutz. Und die Person, die sie in ihrem Testament zum Erben machte, die kennen wir auch, beziehungsweise in der Fortführung das Unternehmen. Sie schrieb, so mache ich den bei mir wohnenden Peter Schäben zum Erben meines gesamten Vermögens im Vertrauen, dass derselbe die seither bewiesene fromme Gesinnung sein Leben hindurch treu bewahren werde. Dieser Peter Schäben oder Schäben, eigentlich Peter Gustav Schäben, ist der Gründer der Firma Schäbens, deren Produkte wir heute noch in zahlreichen Drogerieregalen finden. Nach so viel über Maria Clementine Martin möchte ich aber noch einen kleinen Blick auf das Produkt selbst werfen. Dass sie wirklich die Erfinderin dieses Melissengeistes ist, das finde ich nach allem, was ich gelesen und zusammengetragen habe, tatsächlich eher unwahrscheinlich. Aber sie war auf jeden Fall die Person, die es geschafft hat, ihn in seiner Reichweite und Ausdauer berühmt zu machen. Melissengeist ist keine Tinktur, sondern wird durch ein Destillationsverfahren hergestellt. Destilliert dabei werden Melissenblätter, Alantwurzelstock, Angelikawurzel, Ingwerwurzelstock, Gewürznelken, Galgantwurzelstock, schwarze Pfefferfrüchte, Enzianwurzel, Muskatsamen, Pomeranzenschalen, Zimtrinde, Zimtblüten und Kardamomsamen. Und wenn ich jetzt die einzelnen Bestandteile ein bisschen aufdrösle und Schlagworte dazu suche, dann bin ich bei beruhigend, entkrampfend, bei Atemwegsbeschwerden, bei Verdauungsbeschwerden, bei Kopfschmerzen, bei den Eigenschaften kräftigend, fiebersenkend, schleimlösend und entzündungshemmend. Und so verwundern auch nicht die Anwendungsempfehlungen, die allesamt diese Schlagworte abdecken. Das war meine Episode zu Maria Clementine Martin, der Klosterfrau und ihrem Melissengeist. Ich habe tatsächlich viel über sie erfahren und sehe sowohl sie als Frau als auch ihr Produkt tatsächlich mit etwas anderen Augen. Für die nächste Episode dürft ihr euch auf ein Kraut freuen, das sich thematisch dem Melissengeist anschließt und auch auf anderen Ebenen ein wunderbares Hilfsmittel ist, der Wermut. Übrigens auch einer der ersten, der sich nach der Winterzeit in meinem Kräuterbeet zeigt und sich jedes Jahr in Fülle zur Verfügung stellt. Aber bis dahin, wie immer, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.